Deutschlandfunk, Informationen am Mittag.
Beginnen wir mit Russland, beginnen wir mit der Ukraine. Sabine Adler verfolgt und sortiert die aktuelle Entwicklung für uns. Die Warnungen aus Washington, welche Informationen sind das?
Ja, das sind Warnungen und die stützen sich darauf, dass ja morgen der Tag der Unabhängigkeit der Ukraine ist und dass es so zu Symbolangriffen kommen könnte von russischer Seite, einfach um nochmal Stärke zu demonstrieren. Und wenn wir uns anschauen, welche Kampfhandlungen gerade jetzt gemeldet werden, dann kommen die von so vielen Orten, das kann man kaum aufzählen. Also Energograd, das ist in der Nähe des Atomkraftwerkes Saporischschja. Da gab es einen Angriff, da ist tatsächlich ein Mitarbeiter des Atomkraftwerkes ums Leben gekommen. Dann auf Dnipro, auf Kharkiv, auf Donetsk. Da berichtet die russische Seite wiederum, dass dort ein Wohnhaus unter Beschuss genommen wurde. Dann in Cherson die Brücke über den Dnepr. Das sind Angaben, die können wir so von hier aus nicht bestätigen. Aber wir wissen, dass morgen dieser Tag der Unabhängigkeit ein ganz wichtiges Datum ist. Natürlich für Kiew. Kiew rechnet eben mit diesen massiven Angriffen und hat alle Großveranstaltungen verboten. Nicht nur in Kiew, auch in Kharkiv und in anderen Städten. Und es schaut ganz besorgt nach Mariupol, denn dort soll ab morgen ein Schauprozess stattfinden. Dort sollen 23 der ukrainischen Azov-Verteidiger dieser Kämpfe vor Gericht gestellt werden. Der UN-Menschenrechtsrat ist sehr besorgt, weil er sagt, also solche Art von Schauprozessen selbst könnten als Kriegsverbrechen schon eingestuft werden. Und das Ganze soll so ablaufen, dass in der Philharmonie, also im Theater in Mariupol, auf der Bühne Käfige für die Angeklagten errichtet werden. Diese Bilder gibt es schon von diesen Bauarbeiten und in diese Käfige werden sie dann reingesetzt und werden vorgeführt und das Tribunal soll angeblich ein internationales sein. International heißt in diesem Fall Beobachter aus Nordkorea und Syrien.
Mhm. Der Fall der ermordeten Daria Dugina, der Putin-getreuen Journalistin, beschäftigt auch die Diskussion, die Medien, die Ermittler, der FSB, der russische Geheimdienst hat gesagt, die Sache ist schon geklärt, aus russischer Sicht jedenfalls. Es war der ukrainische Geheimdienst, die ukrainische Regierung, die dahinter steckt. Spricht etwas dafür, dass das sein könnte?
Also ich würde sagen, es spricht so viel dagegen, dass man glauben kann, dass diese Aufklärung, diese angebliche oder sogar der Anschlag selbst aussieht wie fabriziert und zwar vom Geheimdienst. Also keine 48 Stunden später, nachdem dieser Mordanschlag passiert ist, hat der FSB diesen Fall für aufgeklärt erklärt. Und angeblich war das eben, Sie haben es angedeutet, eine ukrainische Staatsbürgerin, nämlich Natalia Wurfk. Die soll mit ihrer 12-jährigen Tochter in einem wirklich sehr auffälligen Auto nach Russland eingereist sein, soll die Tat verübt haben und dann weitergefahren sein nach Estland. Der estnische Außenminister hat gesagt, also diese Frau ist nicht in Estland. Und passenderweise soll sie eben auch aus dem Azov-Regiment kommen, dessen Kämpfer ja eben, ich habe es gerade erwähnt, morgen vor Gericht gestellt werden sollen. Und das Ganze sieht so eingepasst und eingefügt aus in diese ganze Doktrin, dass die Ukraine ja entnazifiziert werden muss, sodass man sich da fragt, also wenn man so viel wusste über die Einzelheiten, auch dass das Auto 3 Kennzeichen hatte und die mehrmals also eben gewechselt wurden, wenn man so viel gewusst hatte über diese Frau, über die Attentäterin, dann fragt man sich, warum sie nicht einfach verhaftet worden ist.
Wäre das ein gutes Argument des Kreml oder ein weiteres Argument für den Kreml zu sagen, jetzt müssen wir zurückschlagen?
Das kommt darauf an, wie man das sieht. Also der Kreml hat eine große Schwierigkeit. Er ist ein halbes Jahr nach dem Kriegsbeginn, morgen ist dieses Datum, seinem Ziel nicht näher gekommen, einen Sieg über die Ukraine zu erringen. Und es gibt ein großes Problem angesichts der hohen Verluste unter den Soldaten, den russischen Soldaten, auch ukrainischen, aber auch russischen Soldaten, neue Kämpfer zu gewinnen, zu rekrutieren. Da gibt es freiwilligen Aktionen in vielen Städten, die nicht so richtig vorankommen. Es gibt eine große Angst, eine Generalmobilmachung auszurufen, weil man dann um die Unterstützung in der Bevölkerung fürchtet. Und auf auf der anderen Seite hat es immer funktioniert für die russische Regierung, wenn man das Land sozusagen hinter sich schart angesichts eines Feindes aus außen. Und dieser Feind von außen, der wäre eben natürlich diese ukrainische Attentäterin, also sprich die Ukraine, der Nachbar, der ja eben sowieso als Nation, als Staat bekämpft wird.
Wir haben, Sabine Adler, noch ein Stichwort, eine Online-Konferenz über die Krim mit internationaler westlicher Beteiligung. Worum geht es da?
Also die Krim-Konferenz hat es im vorigen Jahr schon mal gegeben. Und zwar war das so fast ein Eingeständnis, dass die besetzte Halbinsel ein bisschen aus dem Blick geraten ist für die ukrainische Politik. Das hat sich jetzt natürlich massiv geändert. Das hat sich auch gerade aktuell massiv geändert, weil es ja doch einige Zwischenfälle gegeben hat. Unter anderem ein Angriff auf den Militärflughafen auf der Krim, bei dem etliche Jagdflieger zerstört worden sind. Oder auf Anschläge auf ein Munitionsdepot und auch auf eine Einsatzzentrale, eine Befehlszentrale. Und jetzt, wenn man diese Konferenz durchführt, dann legt man auch das Augenmerk darauf, dass sich die insgesamt die Politik auch in Bezug auf diesen Krieg für die ukrainische Regierung geändert hat. Denn anfangs war man bei den Friedensverhandlungen im März noch bereit, Zugeständnisse zu machen. Das ist jetzt absolut vorbei. Das gibt es jetzt nicht mehr. Eine Bedingung für den Friedensschluss von Seiten der Ukraine ist die Rückgabe aller besetzten Gebiete, einschließlich der Krim. Und da versucht man, internationale Unterstützung zu bekommen.
Und ist diese Unterstützung wahrscheinlich?
Es gibt zumindest eine große Teilnehmerliste, 50 Teilnehmer aus allen, also unterschiedlichen Kontinenten. Unter anderem wird Olaf Scholz, der Bundeskanzler, gemeinsam mit seinem Gastgeber Justin Trudeau in Kanada, wo er jetzt ist, teilnehmen. Sie werden sprechen, zugeschaltet werden. Der japanische Ministerpräsident, NATO-Generalsekretär Stoltenberg und andere sind dabei. Und diese Unterstützung, diese Aufmerksamkeit, die Krim damit bekommt, das ist schon ein Zeichen, natürlich auch ein Zeichen Richtung Moskau.